Deutschlandfunk Kultur Breitband.
Wie wir bezahlen oder Geld verleihen, das hat sich in den letzten Jahren ja ganz schön verändert. Vor allem die Pandemie, die hat dieser Veränderung dann nochmal so einen deutlichen Schub gegeben. Mittlerweile zahlen immer mehr Menschen kontaktlos mit der Giro- oder Visa-Karte. Das ist ja eigentlich relativ normal. Oder eben dann gleich mit dem Smartphone, manche auch mit der Uhr, mit der Smartwatch.
Ja, genau. Diese Digitalisierung, die hat uns einiges an Komfort ermöglicht, mit dem das gute alte Bargeld irgendwie nicht mehr so richtig mitzuhalten scheint. Das wollen die Zentralbanken dieser Welt jetzt aber ändern. Fast alle arbeiten an digitalem Zentralbankgeld. In Europa verläuft das unter dem Arbeitstitel digitaler Euro.
Tja, und bevor wir darüber reden, was denn nun die Vor- und Nachteile sind und wann dieser digitale Euro kommen soll, erklärt uns Hagen Terschüren, was es damit überhaupt auf sich hat.
Um zu erklären, was es mit den Plänen für den digitalen Euro auf sich hat, muss man erstmal verstehen, was Zentralbankgeld ist. Damit ist Geld gemeint, das in unserem Fall direkt von der Europäischen Zentralbank kommt. Wie eben zum Beispiel Bargeld. Das bringt einige Vorteile mit sich, sagt Ökonomin Carolina Melches von der Verbraucherschutzorganisation Finanzwende Recherche.
Das ist einerseits eine hundertprozentige Sicherheit. Also Bargeld ist Zentralbankgeld, das durch diese auch garantiert ist und damit komplett risikofrei. Es ist also unabhängig von der Solvenz oder der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens.
Wenn meine Bank morgen pleite geht, sind Einlagen über 100.000 Euro nicht mehr durch den Staat gedeckt und ich könnte mein Geld verlieren. Ähnlich sieht es bei Produkten wie PayPal aus. Da eine Zentralbank aber selbst Geld nachproduzieren kann, ist es für sie unmöglich, pleite zu gehen. 10 digitale Euro werden also immer 10 Euro wert sein. Alleine deshalb, weil die EZB das so sagt. Noch wichtiger ist aber vielen laut Umfragen der zweite Punkt: Anonymität.
Sobald das Geld einmal vom Geldautomaten abgehoben ist, hinterlassen wir keine Datenspur mehr. Wir haben komplette Anonymität vor dritten Privatunternehmen bei der Zahlung.
Wer heute digital bezahlt, macht sich Unternehmen gegenüber transparent. Das heißt, dass viele Daten bei vornehmlich US-Firmen wie Visa und Mastercard landen oder zumindest die eigene Bank sehr viel mehr über einen erfährt, als so manchem lieb ist. Mit den bisherigen Plänen für den digitalen Euro hätten BürgerInnen dann die Möglichkeit, von der Sicherheit der Zentralbank zu profitieren und anonym gegenüber Unternehmen zu sein. Doch anders als mit klassischem Bargeld ist völlige Anonymität digital kaum umsetzbar.
Das können Sie vergessen, dass das geht. Das ist praktisch meines Erachtens definitionsgemäß. Wenn Sie was Digitales haben, dann ist zumindest potenziell die Möglichkeit da, darauf zuzugreifen.
Sagt Franz Seitz, Professor an der Weiden Business School. Zwar sehen die aktuellen Pläne der EZB vor, so wenig Daten wie möglich zu sammeln, aber erfahrungsgemäß entstehen alleine schon durch die Möglichkeit Begehrlichkeiten bei Strafverfolgungsbehörden. Hier müsste man sich also entscheiden zwischen Anonymität gegenüber Unternehmen oder Anonymität gegenüber dem Staat. Außerdem gibt es Überlegungen, die Funktionalität vom digitalen Euro bewusst einzuschränken, um nicht in Konkurrenz mit klassischen Banken zu treten. Diese könnten nämlich in große Probleme geraten, wenn Einlagen statt bei ihnen bei der sichereren EZB gehalten würden.
Man denkt momentan über Limits nach, dass es nur ein gewisses Limit gibt, zu dem man eben dieses digitale Bargeld halten könnte. In der EU sind das derzeit 3.000 Euro.
Bei Summen, die größer sind, wären Strafzinsen fällig. Damit würde ein großer Vorteil, nämlich Sicherheit auch für Einlagen über 100.000 Euro, wegfallen. Und auch bei der Benutzbarkeit ist fraglich, ob ein digitaler Euro so komfortabel wie aktuelle Methoden sein wird, meint Seitz.
Einfacher geht es sicher nicht wie kontaktlos bezahlen oder mit dem Smartphone bezahlen. Davon gehe ich mal aus, das wird eher ein bisschen komplexer werden.
Die Europäische Zentralbank scheint sich hier durch ihre Prioritäten in eine Bredouille zu manövrieren. Um für die Bevölkerung eine gute Alternative zu Bargeld zu sein, müsste der digitale Euro so gestaltet werden, dass er attraktiver als Platzhirsche wie PayPal, Apple und Google Pay oder kontaktlose Kartenzahlung ist. Damit würde aber eine direkte Konkurrenz zu Banken und Privatunternehmen entstehen. Etwas, das bisher in den Plänen von der EZB explizit ausgeschlossen wird. Das schränkt die Attraktivität des digitalen Euro ein und wirft die Frage auf, wer soll das am Ende benutzen?
Das frage ich mich auch. Wie ich vorher schon gesagt habe, ist die Lösung eines Problems, das man erst noch finden muss.
Ja, und das sagt der Ökonom Franz Seitz im Beitrag von Hagen-Ter Schüren. Und es wird schon klar, dieses Projekt des digitalen Euro, das ist noch voller Baustellen und ungeklärter Fragen. Und wir haben mit einem Befürworter des digitalen Euro gesprochen und der sagt, es ist nicht nur gut, diese digitale Währung einzuführen, es sollte auch bald passieren.
Ernst Stahl, er hat lange als Wissenschaftler an der Uni Regensburg zum Thema E-Payments gearbeitet. Jetzt ist er Berater und Stratege bei NTT Data, einer Firma, die unter anderem auch Banken bei der Umsetzung von E-Payment-Lösungen hilft, also beim elektronischen Zahlungsverkehr.
Ja, und wir haben unser Gespräch mit einer Verständnisfrage angefangen, nämlich müssen wir uns diesen digitalen Euro als Teil unserer Währung vorstellen, also quasi wie gedrucktes Geld?
Absolut. Wir haben im Moment ja zwei Formen von gesetzlichen Zahlungsmitteln, einmal die Münzen und einmal die Noten. Aber in der immer wichtiger werdenden digitalen Welt haben wir kein Pendant von der Europäischen Zentralbank. Und da soll genau der digitale Euro in diese Lücke praktisch springen und diese Lücke füllen, damit wir auch in dieser Welt ein gesetzliches Zahlungsmittel haben.
Das könnte man natürlich immer noch irgendwie leicht verwechseln. Ich habe doch schon ganz viele komfortable Lösungen, wie ich elektronisch bezahlen kann. Wie würde ich denn jetzt als Verbraucherin diesen digitalen Euro nutzen? Also welche Anwendungsszenarien gibt es dafür?
Das ist natürlich eine sehr gute Frage, weil Sie haben vollkommen recht. Wir haben in Europa kein Problem mit dem Bezahlen. Das heißt, wir können überall wunderbar bezahlen. Und deswegen ist auch die Thematik die, dass nur weil ein digitaler Euro eingeführt ist, heißt es nicht, dass er zwingend auch genutzt wird von der breiten Bevölkerung, weil die breite Bevölkerung im Moment sehr zufrieden ist mit den Zahlverfahren, die zur Verfügung stehen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch viele neue digitale Prozesse, wo auch Beträge abgerechnet werden müssen. Und da könnte der digitale Euro durchaus auch hier eine wichtige Rolle spielen. Aber nochmal ganz kurz und prägnant, nur weil er da ist, heißt es nicht, dass er gleich automatisch in der breiten Fläche genutzt wird.
Vielleicht können Sie uns ja den digitalen Euro schmackhaft machen. Also hätte er denn für uns Nutzer irgendwelche Vorteile?
Also so ein Anwendungsszenario?
Absolut. Wenn Sie sich mal vorstellen, gerade bei den Geschäften, wo Sie im Moment nicht bargeldlos bezahlen können, also gerade kleinere Geschäfte, vielleicht kleine Bäckereien, wo Sie vielleicht einen Warenwert haben von einem Euro oder ein bisschen mehr, dann haben Sie häufig nicht die Möglichkeit, mit der Karte zu bezahlen. Wenn Sie den digitalen Euro haben, ist der Riesenvorteil, dass der Händler in der Regel dafür überhaupt keine Gebühren bezahlen muss. Das heißt, für ihn ist diese Transaktion dann sehr kostenneutral. Wenn er hingegen jetzt eine Girocard-Zahlung oder eine Kreditkartenzahlung annimmt, dann muss er üblicherweise mindestens 10, 11, 12 Cent für diese Transaktion bezahlen, sodass er oft dann sagt, bei den niedrigen Beträgen, das lohnt sich für mich nicht und deswegen akzeptiere ich nur Bargeld. Das heißt, in den Bereichen, wo im Moment das Bargeld noch dominiert, könnte der digitale Euro aufgrund seiner günstigen Abwicklung ein sehr, sehr hilfreiches Instrument sein, vieles effizienter zu gestalten.
Man hört schon raus, Sie sind ein Befürworter dieses Konzeptes bzw. des digitalen Euro und Sie sind jemand, der sagt, ein funktionierender digitaler Euro ist unerlässlich für die europäische Souveränität. Können Sie uns erklären, warum?
Ich muss natürlich auch eine Lanze fürs Bargeld brechen. Also Bargeld ist und bleibt wichtig. Man muss immer dran denken, 30 Millionen EU-Bürger haben gar keinen Zugriff auf ein Bankkonto. Aber die Souveränität ist ein ganz heikles Thema, weil wir in vielen Bereichen stark abhängig sind, was das Bezahlen angeht. Zum Beispiel von Nordamerika, gerade wenn man an die Kreditkartenzahlungen denkt. Und gerade im digitalen Umfeld ist es auch so, dass es viele privatwirtschaftliche Ansätze gibt. Meta, Facebook hat es probiert, ist gescheitert. Auf der anderen Seite, jemand wie PayPal ist auch auf dem Sprung, da digitales Geld anzubieten. Und deswegen sollten wir unbedingt schauen, dass wir als Europa unsere eigene Währung auch digital hinbekommen, damit wir eben nicht abhängig sind von global agierenden Unternehmen, die wirtschaftliche Interessen haben. Und im Gegensatz dazu hat die Europäische Zentralbank natürlich ganz andere Interessen. Sprich, auch das ganze Thema Datenschutz ist natürlich hier ganz anders gelagert als bei privatwirtschaftlichen Firmen, die auch mit den Daten natürlich versuchen, Geld zu verdienen.
Ja, aber gerade wenn Sie das Thema Datenschutz ansprechen, trotzdem ist ja da so die Befürchtung, ich bin dann nicht mehr anonym. Wenn ich irgendwo was kaufe, irgendwas bezahle, okay, dann weiß es vielleicht nicht das privatwirtschaftliche Unternehmen, aber im Zweifelsfalle dann der Staat.
Das haben Sie absolut richtig formuliert. Der Staat hat im Zweifelsfall diese Information. Auf der anderen Seite denke ich schon, dass wir dem Staat mehr vertrauen als vielleicht dem ein oder anderen privatwirtschaftlichen Unternehmen. Aber das ist genau auch die Diskussion, die im Moment ja geführt wird. Die Europäische Zentralbank hat noch nicht entschieden, den digitalen Euro einzuführen, sondern ist gerade in einer Überprüfungsphase, ob es denn sinnvoll ist, bis Oktober 2023. Erst dann will sie final entscheiden, ob es zu einem entsprechenden Projekt kommt. Und da ist es natürlich auch ganz wichtig, dass die Politik, der Verbraucherschutz jetzt in dieser Zeit ganz intensiv mitdiskutiert, um genau solche Themen zu klären, bis zu welchem Betrag ist der digitale Euro sehr anonym, ab wann ist er nicht mehr so anonym. Das ist ein gesellschaftlicher Diskurs, der losgetreten werden muss und dann auch von der Politik und der Gesellschaft letzten Endes entschieden und mitgetragen werden muss.
Wobei mich interessiert an dieser Stelle, es gibt ja noch andere Bedenken. Es ist ja auch geplant, dass wir irgendwann mal alle eine digitale EU-ID bekommen sollen. Und die könnte dann wiederum mit unserem digitalen Wallet, also mit der Software verknüpft werden, mit der wir dann den digitalen Euro ausgeben. Übersetzt würde das so viel bedeuten wie, also meine Brieftasche ist jetzt mein Personalausweis und jeder Geldschein, den ich ausgebe, der trägt dann meinen Fingerabdruck. Das heißt, dann wäre doch diese Anonymisierung überhaupt nicht mehr möglich.
Also wenn was digital ist, gibt es immer Möglichkeiten. Sie haben absolut recht. Im Vergleich zum Bargeld ist es natürlich durchaus nicht ganz so anonym. Aber technisch gesehen kann man Möglichkeiten da einbauen, sodass, wenn nichts Schlimmes passiert oder irgendwelche Fehler passieren, das wirklich eine sehr, sehr hohen Grad an Anonymität hat. Auf jeden Fall höher, als wenn es eben gerade ein privatwirtschaftliches Unternehmen emittiert. Und da treffen Sie natürlich genau einen Punkt der Deutschen, die im Vergleich zu vielen anderen europäischen Ländern da ganz anderes Verhältnis zum Thema Datenschutz haben. Für uns ist das natürlich ein sehr, sehr wichtiges Gut. Aber da ist sicherlich Deutschland auch ein anderes Land als zum Beispiel Schweden. Und in Schweden rechnet man ja damit, dass in wenigen Jahren der Bargeld im Prinzip gar keine Rolle mehr spielt. Und deswegen sind die Zahlgewohnheiten in den europäischen Ländern einfach unterschiedlich. Und Deutschland ist sicherlich eins der Länder, man hat es jetzt auch in der Pandemie gesehen, wo es lange gedauert hat, dass Bargeld stärker abgenommen hat und wir als Deutsche stärker mit Karte zahlen. Genauso schwierig wird es sein, da auch die Bedenken zu zerstreuen mit einem digitalen Euro im Portemonnaie.
Ja, und wird er dann auch wirklich kalt? Also im Augenblick gibt es ja nur die Diskussion, aber man hat das Gefühl, doch auch einen sehr starken politischen Willen.
Also ich denke, dass am digitalen Euro kein Weg vorbeiführen wird. Und er wird kommen, er ist politisch gewollt. Es gibt auf der europäischen Ebene eine neue Strategie der EU-Kommission, wo denn der Zahlungsverkehr in Europa sich hinentwickeln soll von September 2020. Und da spielt auch der digitale Euro eine wichtige Rolle in Zusammenarbeit mit der Europäischen Zentralbank. Und gerade das Thema Souveränität und es gibt ja den Spruch, Währungen sind wichtiger als Waffen, wird die Kommission, wird das Parlament, wird der Europäische Rat nicht hier die Bremse reinhauen, sondern wird sagen, wir brauchen den unbedingt und auch die EZB, auch wenn sie vielleicht am Anfang so gewirkt hat, als ob sie nicht ganz so begeistert ist, wird den digitalen Euro unterstützen. Aber letzten Endes wissen wir es erst im Oktober 2023.
Herr Stahl, Sie haben gerade auch noch mal gesagt, dieser Evaluationsprozess, der läuft bis 2023. Aber inwiefern bietet der denn für die Zivilgesellschaft, sich in diesen Diskurs noch einzubringen und zum Beispiel auf Fragen wie Datenschutz einzuwirken?
Die Europäische Zentralbank hat vor einem Jahr eine große Umfrage gemacht in ganz Europa und der Bevölkerung. Und das war eine der Umfragen der Europäischen Zentralbank, die den größten Rücklauf überhaupt hatte. Das heißt, die Bürger sind wirklich daran interessiert. Im Moment läuft gerade eine Konsultationsphase, die schwerpunktmäßig Banken, Dienstleister, Handelsunternehmen, Verbände betrifft, wo man natürlich jetzt Stellung nehmen kann. Wie das dann insgesamt in die genaue Ausgestaltung des digitalen Euros dann einfließen wird, kann ich Ihnen nicht beantworten, aber ich denke, man wird sich das sehr genau ansehen und insbesondere wir als Deutsche haben bei der Befragung, bei dieser ersten Befragung zum sehr großen Anteil bezogen jetzt auf die anderen EU-Länder teilgenommen und da waren genau solche Punkte wie, es muss einfach zu nutzen sein, er muss sicher sein und natürlich auch die Frage der Anonymität ein ganz wichtige Rolle. Und da ist es auch ganz klar, die Europäische Zentralbank weiß natürlich, dass wenn bestimmte Aspekte nicht erfüllt sind, dann wird der Bürger den Euro auch nicht annehmen. Und deswegen muss man da wirklich diesen Spagat zwischen Sicherheit, Anonymität, Verbraucherschutz, den muss man einfach wagen und genau abwägen, damit das ganze Erfolgsmodell überhaupt werden kann.
Ernst Stahl, Experte für elektronischen Zahlungsverkehr, er hat mit uns darüber gesprochen, warum er den digitalen Euro für sinnvoll und nötig hält und in welchen Bereichen es aber noch große Probleme und offene Fragen gibt.